ARD.
There was like birds and also like fairies and butterflies and, you know, like all the stuff you imagine in in a trip with many colors and rainbow stuff. It was also super personal.
Das sagt Abigail, die gerade einen Trip auf Magic Mushrooms hinter sich hat. Nebel, Regen, ungefähr 10 Grad, das ist echt ungemütlich. Wir stehen im Wald im Hochland von Mexiko. 6 Touristinnen und Touristen, von denen nur wenige überhaupt Spanisch sprechen und die extra für den Trip hierher gekommen sind. Die halluzinogenen Pilze, also die Magic Mushrooms, die erleben gerade einen Comeback. Nicht nur bei den Touristinnen und Touristen, auch Forschende interessieren sich weltweit dafür. Oder genauer gesagt für ihren Wirkstoff, für, Achtung, Zungenbrecher, für Psilocybin. Der könnte nämlich bei der Therapie von psychischen Krankheiten helfen. So zum Beispiel für 300 Millionen Menschen mit Depressionen eine echte Hoffnung sein.
Patients are desperate. We need better medicines. And it definitely looks like psychedelics might offer an opportunity to produce some better medicines. And so that's where the excitement is really coming from.
Wie berechtigt ist diese Hoffnung der Forschenden? Und was können wir lernen von indigenen Communities in Mexiko, die schon seit Jahrhunderten Krankheiten mit Pilzen heilen? Darum geht es in diesem Weltspiegel-Podcast. Wir helfen euch jede Woche dabei, die Welt ein kleines bisschen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und ich freue mich, dass Marie-Christine Böse heute dabei ist, unsere Korrespondentin aus Mexiko. Wir waren zusammen unterwegs in Mexiko und in den USA für eine Weltspiegel-Doku zum Thema Magic Mushrooms zwischen Trip und Therapie. Hi Marie.
Hallo Joanna.
So, jetzt hangeln wir uns mal ein bisschen an unserer Reiseroute entlang. Also der erste Stopp, den wir gemacht haben, der war in Oaxaca, San José del Pacífico. Warum ist denn das eigentlich der Ort für Psychedelika?
Also San José liegt irgendwie strategisch ganz günstig sozusagen, wenn man so will, zwischen Oaxaca-Stadt, das ist die Hauptstadt des Bundesstaats Oaxaca, und dem Strand. Und viele Touris, die quasi Oaxaca-Stadt besuchen und dann von dort zum Strand runterfahren, die kommen an San José vorbeigegondelt letztendlich. Und man sieht das einfach überall. Also es gibt überall Graffitis in diesen, ja, wie man sich halt so psychedelische Trips vorstellt, in so Neonfarben, grellen Farben, mit Pilzen, mit Schamanen drauf. Überall sind kleine Hütten gewachsen und Hotels, die eben Pilztrips anbieten. Also der ganze Ort hat sich eigentlich darauf eingestellt.
Selbst gestrickt und gehäkelt gab es die, ne? Fliegenpilze allerdings. Also ja. Wirklich, man konnte nirgendwo hingucken, wo es im Prinzip nichts mit Pilzen Verbundenes irgendwie gab. Ja, lass uns doch mal über die Touristen und Touristinnen sprechen, die du dann begleitet hast auf ihrem Trip. Was waren das für Leute?
Man hat schon gesehen, dass sie eher so ein bisschen spirituell interessiert sind, ein bisschen alternativer sind. Man hat schon gemerkt, dass es ein Klientel ist, das eben offen ist für sowas, für so eine innere Reise, für Bewusstseinserweiterung. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Leute sind, die sich jetzt mal schnell so eine Droge einschmeißen wollen, sondern ja, die waren schon irgendwie interessiert in diese Erfahrung. Und von den Nationalitäten waren die bunt gemischt. Also wir hatten jetzt ja in unserer Gruppe, die wir begleitet haben, war es Israelis, US-Amerikaner und eben Mia aus Frankreich.
It's just like I'm going for an adventure, I don't really know the destination.
Mia und die anderen Touristen und Touristinnen aus der Gruppe, die sind jetzt ja nicht alleine da in den Wald gefahren und haben sich die Pilze, ich sag mal so, eingeschmissen, sondern es gab da ja zwei Guides, die die Gruppe im Prinzip mit in den Wald genommen haben und da auch so ein bisschen so ein Ritual gemacht haben. Beschreib doch mal, wie das ablief und so deine Eindrücke und Gedanken zu dem Zeitpunkt.
Ja genau, also Joshua und José haben quasi die Gruppe angeleitet, das sind zwei Brüder. Und die beiden ja haben halt familiär, also aus ihrem eigenen Kontext, Erfahrungen mit Pilztrips und bieten das eben für Touristen an. Wir hatten jetzt an dem Tag echt richtig Pech mit dem Wetter. Also es hat aus Kübeln geschüttet und trotzdem sind wir eben rausgegangen mit der Gruppe in den Wald. Die haben uns erstmal mit so Tuk-Tuks bis an den Waldrand gefahren und dann mussten wir noch ein bisschen weiterlaufen, ein paar hundert Meter zu so einer Hütte, wo man ein bisschen Schutz suchen konnte. Manche waren nur mit Flipflops unterwegs und sind da durch den Matsch gestiefelt. Und José hat dann quasi so die Pilzportionen aufgeteilt. Die hat er so auf Blätter gelegt, abgezählt. Ich glaube so pro Trip 5 bis 7 Pilze ungefähr. Da haben sie eben schon Erfahrungswerte. Und dann hatten sie noch einen so einen Berg dabei, falls noch jemand einen Nachschlag braucht. Und Sie haben auch so eine Art Gebete gesprochen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Se van a conectar con él. Van a hablar con el hongo antes de comerlos. Ustedes hablen con él. ¿Qué sienten? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan ustedes de este viaje? ¿Qué esperan?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie da den Pilz von oben bis unten noch mit dem halben Waldboden, der da dran klebte, gefuttert haben. Boah, da hat es mich so ein bisschen gegruselt, ehrlicherweise.
Ja, genau. Also ich glaube, es hat auch nicht so lecker geschmeckt. Ne? Also manche haben auch ziemlich das Gesicht verzogen, also und haben gesagt, das sei ein bisschen so säuerlich, erdig, nicht so berauschend. Und auch José meinte auch, manchen wird auch schlecht dadurch. Oder es gibt eben auch so das Gefühl von Übelkeit manchmal dann beim Essen des Pilzes.
Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, also auch in Mexiko sind die Pilze ja jetzt nicht irgendwie legal, sondern die sind, sagen wir mal, geduldet, zumindest im indigenen Umfeld, weil sie da halt schon so eine Jahrhunderte, Jahrtausende lange Tradition haben. Das hast du ja eben auch schon gesagt, ne? Aber mich hat zum Beispiel gewundert, dass da so über die Risiken im Prinzip so gar nicht gesprochen wurde. Hat dich das auch erstaunt?
Ja, also wurde es nicht. Also auch glaube ich jetzt nicht, dass das am Tag vorher in unserer Abwesenheit passiert ist. Was es schon gab, war eben, dass der José gesagt hat, okay, man soll den Pilz nicht einfach so schnell nebenher essen, sondern dass man schon irgendwie mit einer, also absichtsvoll quasi in Ruhe den Pilz nimmt und das dann auch wirklich nutzt und so diese Erfahrung. Und also er hat schon dafür sensibilisiert, fand ich, dass das jetzt keine Partydroge ist für die indigene Community, sondern dass man das ernst nimmt eben und dass es auch Medizin ist für sie. Aber ja, eine Aufklärung wäre auch irgendwie gar nicht so richtig möglich gewesen, weil die meisten jetzt in unserer Gruppe haben auch schlecht oder kein Spanisch gesprochen.
5 Stunden waren die dann da ungefähr im Wald unterwegs auf ihrer, wie sie immer gesagt haben, auf ihrer Reise, auf ihrem Trip. Wir haben uns ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen zurückgezogen und sind dann zurückgekommen. Und ich fand eigentlich ganz interessant, was die uns dann erzählt haben, weil es war so ja, fast wie das Klischee, wenn man sich vorstellt, wenn jemand erzählt, er hat so psychedelische Drogen genommen.
Ja, viele haben ja danach gesagt, dass sie total geschärfte Sinne hatten, dass sie die Energie der Natur gesehen haben. Also ich glaube, das war auch mir, ne, die irgendwie so die Energie, die rund um den einen Baum oder um den Wald herrschte, gesehen hat. Dass sie das Gefühl hatten, sie konnten bis auf Zellebene das Gras sehen oder ganz, ganz scharf wahrnehmen, irgendwie was um sie herum passiert. Und die meisten, ja, saßen irgendwie ja alleine rum oder sind so herumgewandelt durch den Wald und jeder hat sich so ein bisschen seinen Ort gesucht, hatte ich das Gefühl, um da für sich zu sein. Bis auf das eine Pärchen, die saßen ja irgendwie da kichernd zusammen, hatte ich so das Gefühl.
Ja, stimmt, die mit den Flipflops, die haben so ein bisschen gekuschelt, aber die brauchten irgendwann noch die Decke, weil es war echt total kalt. Ja, wer übrigens wissen will, wie das aussah, klickt euch doch mal rein in die Weltspiegel-Doku. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Da haben wir uns nämlich mal an der Visualisierung versucht. Ja, diese ganze Zeremonie, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das war ja letztlich gemacht für die Touristinnen und Touristen. Aber dieses ganze Thema Heilen mit Pilzen, mit psychedelischen Pilzen, hat ja eine ziemlich lange Tradition in Mexiko, ne? Wir sind da noch mal tiefer eingestiegen und haben ja sogar so eine richtige Zeremonie miterlebt, muss man sagen. Sag doch mal, wo wir da waren und wen wir da getroffen haben.
Ja, wir sind dann noch mal tiefer reingefahren, letztendlich nach Oaxaca, nach Huautla de Jiménez. Das ist quasi der, wenn man so will, der Ursprungsort des Pilztourismus, wo halt die psychedelischen Pilze zum ersten Mal auch in Berührung gekommen sind mit westlicher Wissenschaft in den 1950er Jahren. Und das ist nochmal weiter ab vom Schuss und liegt nicht so auf der Touri-Route wie jetzt San José. Und deswegen hat es auf uns, glaube ich, ein bisschen ursprünglicher noch gewirkt. Und wir haben da mit der Tia Florencia, also übersetzt Tante Florencia, der Heilerin aus dem Dorf, drehen dürfen. Sie hat uns auch erstmal mitgenommen zu sich zu Hause, hat uns die Pilze gezeigt für die Zeremonie. Mich hat da erstaunt, dass sie doch wirklich sehr prekär wohnt irgendwie in so einer,
ja, einer ganz einfachen Wellblechhütte.
Ja, genau, also wirklich mit ganz wenig Geld. Und dann hat sie da ja auch so einen Altar gehabt mit ausgestopften Tieren, auch ihre Katze und ein Adler hing dann in der Ecke. Und ich glaube, es waren, wenn ich mich recht erinnere, Fotos von ihrem Großvater, von dem sie ja auch die Heilkunst mit Pilzen gelernt hat, als junge Frau, als Kind fast noch. Und dann hat sie uns mitgenommen zu ihrer Patientin Theodora, eben die auch im Dorf wohnt. Und Theodora hat uns erzählt, dass sie schon seit Jahren nicht mehr zum Arzt geht, sondern eben zu Tia Florencia. Sie hat auch ihre Kinder bekommen mit der Hilfe von Tia Florencia. Also für sie ist das ganz normal, eben, dass sie ihre Krankheiten ja mit Pilzen heilt. Und jetzt in dem Fall hat sie halt über Nervosität geklagt, über Rückenschmerzen, über Stress.
Ich weiß noch, dass wir uns da unterhalten haben und hinterher gesagt haben, ja, wahrscheinlich in unserer Welt würde man sagen, ja, die hat viele Sorgen, vielleicht eine leichte Depression und man würde halt wahrscheinlich irgendwie Therapie verschreiben und in ihrer Welt oder übertragen auf ihre Welt ist sie auch in Anführungszeichen auf Reisen gegangen mit der Tia Florencia und es war ja irgendwie eine abgefahrene Erfahrung, also auch so 5-6 Stunden saßen wir da, glaube ich, in der Hütte und auf einmal brannte ein Ei und also irgendwie, es waren so ganz intime Momente, fand ich, von denen ich über weite Strecken überhaupt gar nichts verstanden habe, weil es ja auch nicht auf Spanisch stattgefunden hat.
Ja, sondern halt in ihrer indigenen Sprache, Mazateco, also Mazatekisch, weil sie auch sagen, wenn man das auf Spanisch übersetzt, geht auch ganz viel vom Sinn verloren. Also man kann das gar nicht so korrekt übersetzen und deswegen ist es für sie auch wichtig, in ihrer eigenen Sprache zu bleiben, die ja ganz eng mit dieser Spiritualität und mit dem kulturellen Erbe letztendlich auch der Indigenen verbunden ist. Und also klar, das war ganz viel Zeremonielles dabei, also halt Weihrauch und Kräuter. Das Ei hast du schon erwähnt, ne, das dann irgendwie negative Energien aufnehmen sollte und was die Tia Florencia dann im Garten versenkt hat. Die Theodora musste sich auch übergeben, nachdem sie die Pilze gegessen hatte. Da meinte halt Tia Florencia auch, ja, das sei jetzt normal. Sie will das alles loswerden, quasi die schlechte Energie und so. Und dann haben die ja auch ganz lange so in ihrer Sprache Zwiegespräche geführt, ne? So,
das war fast wie so ein bisschen, in Trance, ne?
Ja, so Therapie auf Drogen irgendwie, also jetzt so flapsig gesagt. Aber es hatte irgendwie so eine gewisse Ruhe auch oder so eine gewisse Intimität, die das Ganze ausgestrahlt hat. Also ich fand es super spannend, aber auch ein bisschen düster natürlich alles, ja. Jetzt hupt es ja gerade. Habt ihr den gehört?
Den haben wir gehört, ja. Also wir konnten ja leider am nächsten Tag nicht mit der Theodora sprechen, weil die für uns gar nicht erreichbar war. Wir hätten natürlich gerne irgendwie nochmal gefragt, ob ihr das jetzt wirklich geholfen hat. Aber vielleicht schauen wir nochmal, welche Bedeutung haben denn Pilze überhaupt für die indigene Community?
Eine riesige. Das ist ja ganz tief verwurzelt in der Kultur quasi. Seit Jahrhunderten ist es für indigene Gemeinden, also wie zum Beispiel die Mazateken in Huautla, eben üblich, psilocybinhaltige Pilze zu nehmen für Zeremonien, zur Heilung, zur Visionssuche, zur Verbindung eben mit dem spirituellen Reich letztendlich. Wir haben auch ja immer wieder gemerkt, dass Pilze wirklich heilig für sie sind, also ein Werkzeug, um quasi ja auch Einsichten zu gewinnen. Und sie haben die ja auch Niños Santos genannt, also übersetzt heilige Kinder. Das zeigt ja schon quasi die Bedeutung. Insofern ist es eben Teil des kulturellen Erbes und auch identitätsstiftend, würde ich sagen, auch für die indigenen Völker.
Vielen Dank, Marie, bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal weiter und da sprechen wir auch über deinen Selbstversuch. Da hätte ich jetzt im Nachgang noch ein paar Fragen.
Aber oh ja.
Jetzt zoomen wir aber mal ein Stück raus und schauen, was die Wissenschaft so beweisen kann. Die interessiert sich nämlich riesig für den Wirkstoff der Pilze, für Psilocybin. Die Hoffnung vieler Forschenden weltweit, dass man damit psychische Krankheiten wie Depressionen heilen kann. Und zwar selbst da, wo andere Medikamente nicht mehr wirken. Weltweit laufen da gerade Studien dazu, auch bei uns in Deutschland. Professor Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim leitet diese Studie, die in Deutschland läuft. Und er hat unterschiedlich hohe Dosen Psilocybin an 144 Menschen mit Depressionen getestet. Hallo, Herr Gründer.
Hallo, Frau Jeschke. Guten Tag.
Guten Tag. Vielleicht mal zu Beginn für Laien erklärt. Was macht der Wirkstoff im Gehirn? Was macht Psilocybin mit unserem Gehirn? Wie wirkt das?
Wir wissen, wo Psilocybin und andere Psychedelika molekular andocken. Das ist an einem bestimmten Serotoninrezeptor. Wir wissen, dass die Neuroplastizität erhöht wird, dass synaptische Verbindungen neu entstehen und zwar ganz massiv neu entstehen, dass Nervenwachstumsfaktoren ausgeschüttet werden. Wir wissen auch aus funktionellen Magnetresonanztomographie-Studien, also MRT-Studien, dass Verbindungen zwischen Hirnregionen sich verändern, also die sogenannte Konnektivität, also die kommunizieren unterschiedlich miteinander. Es entstehen neue Verbindungen, andere werden in ihrer Aktivität reduziert. Das ist alles biologisch gut untersucht. Aber dann gibt es eben auch eine ganze Reihe von psychologischen Mechanismen, die wahrscheinlich eine Rolle spielen und die dann sozusagen die andere Seite der biologischen Medaille sind. Also die Tatsache, dass wir uns erinnern an biografisches Material, das uns im Alltagsbewusstsein nicht so zugänglich ist, eine stärkere Verbindung wieder zu unseren Emotionen. Also es sind eine ganze Vielzahl von biologischen und psychologischen Mechanismen im Spiel, deren Bedeutung im Einzelnen wir tatsächlich noch nicht so richtig verstanden haben.
Die Studienergebnisse, die sollen in diesem Jahr noch veröffentlicht werden, aber können Sie uns vielleicht schon einen kleinen Einblick geben, was Sie rausfinden konnten?
Ähnlich wie vorangegangene Studien, die schon publiziert sind, kann man schon sagen, dass wir bestätigt haben, dass Psilocybin eine antidepressive Wirkung hat. Das können wir bestätigen. Wir zeigen auch, dass das eine wirksame Therapie ist, selbst bei schwer, zum Teil wirklich sehr chronisch kranken Menschen. Was aber vielleicht noch an dieser Stelle wichtiger ist oder bedeutsamer ist als die reine Statistik, ja, dass wir irgendwie was statistisch Signifikantes gezeigt haben, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir zum Teil zu so profunden Veränderungsprozessen gekommen ist, dass diese Menschen sagen, das war das die bedeutsamste Therapie, die ich in meiner psychiatrischen Laufbahn, sage ich jetzt mal, bisher erlebt habe, ja.
Glauben Sie, dass die Therapie mit Psychedelika sowie Psilocybin die Therapie von psychischen Krankheiten auf den Kopf stellen wird, also grundlegend verändern wird?
Also ich persönlich glaube das. Ich habe schon an verschiedenen Stellen auch von einem sogenannten Paradigmenwechsel geschrieben. Es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, die da vorsichtiger sind und die sagen, das ist nice to have, eine zusätzliche Behandlungsoption, aber nicht mehr. Ich glaube, es ist was grundsätzlich anderes. Also ich habe im Laufe meines Lebens als Psychiater ich habe es mal überschlagen, aber wahrscheinlich mehrere tausend Patienten mit klassischem Psychopharmaka behandelt. Nicht nur mit Antidepressiva, sondern auch mit allem anderen, was wir so im Schrank haben. Und mit Antidepressiva, sie machen ja normalerweise eine Dauertherapie. Sie nehmen jeden Morgen ihr Antidepressivum. Und damit verändern sie auch das Gehirn. Das Hirn stellt sich auf diese Behandlung ein. Und es kommt auch zu langfristigen Nebenwirkungen. Ja, also es kommt zum Beispiel zu dem, was Menschen dann als emotionale Abstumpfung oder im Englischen emotional blunting beschreiben. Mhm. Das sind alles so Veränderungen, die man eigentlich nicht will. Und ein Psychedelika nehmen sie, wir wissen es noch nicht genau, einmal, zweimal, vielleicht auch mehrere Male ein und vielleicht auch zweimal im Jahr zukünftig. Aber das ist eben keine Dauertherapie. Das hat etwas, wir glauben, Krankheitsmodifizierendes. Ja? Das führt wirklich zur Gesundung. Zur Gesundung des Patienten. Am Ende steht ein gesunder Mensch. Und wenn Sie ein Antidepressivum schlucken, Sie gelten immer für den Psychiater, für Ihre Krankenversicherung, für Ihre Umgebung, gelten Sie als chronisch kranker Mensch, der mit der Einnahme seines Antidepressivums seine chronische Krankheit bekämpft und das Wiederauftreten verhindert. Das ist was grundsätzlich anderes. Und deshalb glaube ich, das verändert dann auch die Psychiatrie. Ja.
Jetzt frage ich mich, ich habe mit Freunden darüber gesprochen, dass wir da eine Doku machen zum Thema Magic Mushrooms und der Wirkstoff und zu der Euphorie, die wir auch so ein bisschen wahrnehmen im wissenschaftlichen Bereich. Weil das wäre ja tatsächlich ein totaler Durchbruch, weil so viele Patientinnen und Patienten betroffen wären, wenn man dann das nachhaltig heilen könnte, so eine Depression. Und da habe ich die Rückmeldung bekommen, ja, aber ist es denn nicht gefährlich, wenn man... Das Gehirn schützt uns ja vielleicht auch ein Stück weit vor Dingen, für die wir vielleicht nicht stark genug sind, die so traumatisch waren, dass die ganz gut verstaut waren da irgendwo. Also kann man da nicht auch was triggern, an dem man hinterher vielleicht zerbricht?
Ja, also das ist schon möglich. Immer dann, wenn das Gehirn noch nicht gereift ist und eben dann wieder die Rückseite der Medaille, wenn die Persönlichkeit noch nicht gereift ist, dann besteht schon das Risiko, dass sie destabilisiert werden. Also gerade junge Menschen, Jugendliche, also ich würde meinen jugendlichen Kindern davon abraten, eine solche Substanz zu nehmen, weil das Risiko im Jugendalter ist definitiv erhöht, dass man so destabilisiert wird, dass man auch damit eine psychische Erkrankung auslösen kann, zum Beispiel eine Schizophrenie. Aber auch eine Depression oder eine Angsterkrankung, das, was wir eigentlich damit behandeln wollen. Also eine gewisse Stabilität der Persönlichkeit sollte vorhanden sein.
Und glauben Sie, dass Psilocybin die Antwort ist auf für 300 Millionen Patientinnen und Patienten mit Depressionen?
Für viele, nicht für alle, aber für viele. Für einen erheblichen Anteil. Das ist aber auch eine ganz wichtige Frage, weil viele dieser Menschen sind ja chronisch krank und wir glauben, dass wir, wenn wir frühzeitig beginnen im Krankheitsverlauf, und im Moment behandeln wir ja nur schwerkranke und therapieresistente Menschen, wir glauben, dass wenn man frühzeitig beginnt, also zum Beispiel schon nach der ersten Episode, in der ersten Episode, dass man dann verhindert eine solche Chronifizierung. Ja, das ist wieder die Krankheitsmodifikation. Ich verhindere, dass sich so ein chronischer Verlauf entwickelt. Und ich glaube, da dieses Potenzial haben Psychedelika. Und das heißt, dass wir potenziell dann sogar von einer Reduktion von Patientenzahlen reden. Das sind dann eben nicht mehr 300 Millionen chronisch Kranke, sondern darunter ist dann ein guter Teil von Menschen, die mal eine Depression hatten, aber die man dann wieder im Lager der Gesunden sehen kann. Und das finde ich ganz wichtig.
Sind Sie optimistisch, dass das Mittel in Deutschland irgendwann zugelassen wird? Und wie sieht da vielleicht der zeitliche Horizont aus?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass das passieren wird. Dass als erstes sicherlich Psilocybin zugelassen wird. Man muss allerdings sagen, auch da wieder mal in den USA zuerst. Weil alle Studien, wie sie im Moment durchgeführt werden und alle Firmen, die da tätig sind, die richten ihre Studien nach dem amerikanischen Markt. Und der amerikanische Markt ist der lukrativste. Also die Amerikaner, die US-Amerikaner werden die ersten sein, die diese Substanzen zur Verfügung haben, auch in der Versorgung. Und Europa wird deutlich später kommen. Ich rechne mal realistisch mit. Ja, es gibt Firmen, die sagen, in 2 Jahren sind wir soweit. Ich würde sagen, es dauert noch ein bisschen länger. Wenn alles super laufen würde, vielleicht 3 Jahre, aber eher vielleicht sogar 5 bis 7.
Letzte Frage, Herr Gründer. Ich muss die Ihnen stellen. Haben Sie das auch schon probiert?
Das ist eine Frage, die uns auch unsere Patientinnen und Patienten ganz oft gestellt haben. Nahezu, also fast jeder. Und wir haben uns in der Gruppe auf die Sprachregelung geeinigt. Wir wissen, was wir tun. Das muss heute reichen. Wir wissen, was wir tun.
Das lassen wir so stehen an der Stelle. Herzlichen Dank nach Mannheim an Professor Gerhard Gründer. Ja, jetzt spreche ich nochmal mit Marie-Christine Böse, unserer Korrespondentin. Marie, wir waren ja auch in den USA und da wird Psilocybin immer noch als Droge der höchsten Kategorie eingeordnet. Und trotzdem gibt es ja Möglichkeiten, Psilocybin oder halt Magic Mushrooms einzunehmen. Wo genau?
Genau, wir waren in Oregon, in Portland, die eben ein spezielles Modell haben. Da gibt es sogenannte Facilitation Centers, also quasi Zentren, in denen man die Pilze kaufen und einnehmen kann. Im Prinzip jetzt in unserem Fall war das nur ein kleines Wohnhaus, was eben dafür eingerichtet war und wo man eben begleitet von einem sogenannten Facilitator oder Trip-Sitter Pilze einnehmen kann. Also letztendlich ist das eine Person, die einen begleitet auf den Trip und die schaut, dass ja man keine Dummheiten macht, dass wenn man irgendwas braucht, dass sie einem helfen, wenn man was zu trinken braucht, wenn einem zu warm ist, wenn man sich irgendwie bewegen will. Also die passen auch auf, dass man das Zentrum nicht verlässt und so. Und diese Zentren haben eine Lizenz vom Staat, dass sie quasi ja Pilztrips begleiten dürfen. Und die Facilitator, also die Tripsitter, müssen auch eine Ausbildung machen.
Wer kommt denn in so ein Center und mit welchen Problemen?
In unserem Fall war es so, dass jetzt die Chefin des Centers zum Beispiel sehr berührt war vom Afghanistan-Krieg und den Rückkehrern. Und sie hatte uns erzählt, dass sie halt was für die Veteranen auch machen wollte, ne, die oft mit posttraumatischen Belastungsstörungen zurückkehren. Und da hat man festgestellt, dass Psilocybin da bei einigen ganz gut helfen kann. Also zum Beispiel einer der Chipsitter, Ben, ne, ist auch Soldat gewesen und hat auch selbst erzählt, dass er seinen Stress damit besser in den Griff gekriegt hat. Und eine Klientin ist eben Brenda, die schon mehrfach auch Psilocybin dort eingenommen hat.
I was abused as a child, emotionally, sexually. My sister was physically abused by my father. And you know, since I've learned that trauma is passed down, you know, from generation to generation, and I don't want to hand it down to my girls.
Nach allem, was sie ja erzählt hat, bist du auch irgendwie neugierig geworden und hast dich am Ende durchgerungen und hast gedacht, boah, jetzt habe ich viel darüber gehört, jetzt mache ich es auch. War das so?
Ja, klar. Also wir haben ja so viel irgendwie gehört in Mexiko erst und dann in den USA. Und das ist ja auch wirklich groß für viele Leute. Manche sagen, das ist lebensverändernd, so ähnlich wie die Geburt eines Kindes oder der Tod eines nahen Angehörigen. Und klar, also das hat mich dann schon ziemlich neugierig gemacht, auch weil die Wissenschaft eben so große Hoffnungen in den Wirkstoff setzt. Und grundsätzlich würde ich sagen, bin ich auch offen für Spirituelles. Also jetzt kein super Hippie, aber schon irgendwie aufgeschlossen. Und nach allem, was wir dann auch gehört hatten, hatte ich im Prinzip auch nicht wirklich Angst davor. Und deswegen, genau, ja, habe ich dann gedacht, das wäre doch eine gute Erfahrung, das mal auszuprobieren selber. Mal gucken, was passiert irgendwie und was bei mir so hochkommt.
Es war jetzt ja nicht so, dass du gesagt hast, jo, alles klar, ich mache mit, wann geht's los? Sondern das hatte ja echt ein bisschen Vorlauf, ne? Also du hast einen ganzen Stapel Disclaimer im Prinzip unterschrieben und bist da schon auch aufgeklärt worden, ne?
Genau, also das eine ist, das Zentrum sichert sich eben ab und dann muss man halt relativ viele Fragen beantworten, eben ob man so Psychosen oder Schizophrenie in der Familie hat, ob man zu Selbstverletzung neigt oder so, ob man Bluthochdruck hat. Also einerseits gibt es dann halt gesundheitliche Fragen und andererseits habe ich auch mit meinem Tripsitter, also Marlin, dann auch auf so einer persönlichen Ebene ein bisschen connected. Also er hat mir einiges von sich erzählt, auch um so ein bisschen das Eis zu brechen, glaube ich. Und ich habe ihm ein bisschen was von mir erzählt, hinter verschlossenen Türen, sodass er einfach auch wusste, okay, wenn jetzt irgendwelche Themen hochkommen oder so, wie kann er darauf reagieren?
Also mich und das Kamerateam, also uns hast du ja dann irgendwann weggeschickt, ne? Du hast den Pilztee dann irgendwann zubereitet bekommen und hast dann irgendwann gesagt, okay, tschüss, wir sehen uns später wieder. Warum eigentlich?
Ja, also erstmal ganz kurz, der Trick ist, man muss sich den Tee selber zubereiten, ne? Also die dürfen das, glaube ich, gar nicht. Also ich musste mir den quasi selber machen. Und ich wollte euch nicht dabei haben, weil das ist ja schon eine persönliche Sache. Und das hat man ja auch immer wieder gemerkt, auch bei unserer Truppe in Mexiko, dass das sehr emotional werden kann, dass da persönliche Sachen hochkommen können. Also ich mag euch zwar, aber wir sind ja halt doch auch Kollegen. Und dann dachte ich so, nee, also das würde ich jetzt gerne alleine erstmal erleben. Und ich war doch sehr dankbar, dass ihr da sehr rücksichtsvoll wart. Ich dachte eben im Vorhinein schon mal, ich guck mal, ob ich ein Problem, was ich aktuell habe, lösen kann, ob der Pilz mir helfen kann quasi. Das hatte ich mir so vorgenommen und hatte das auch in Mexiko den Joshua gefragt, ob das wohl klappen könnte. Und der hat mir schon gesagt, oh, das wird wahrscheinlich so nicht laufen. Also der Pilz normalerweise macht nicht das, was man selber will, sondern der weist dir dann die Richtung. Also das, was du sehen wirst oder was du erleben wirst, ist dann das, was du brauchst. Also quasi der Pilz übernimmt dann die Kontrolle. Und so war es dann tatsächlich auch.
Erzähl doch mal, wie war das, als du saßt da ja in so einem, es war ja im Prinzip so, du hast eben schon gesagt, ein Wohnhaus und da war so ein Zimmer mit einer Liege und du hast eine Decke bekommen und so, da durften wir überall noch mit dabei sein. Dann hast du deinen Pilztee, den du dir selbst geschreddert hast, den hast du getrunken und was passierte dann?
Ja, also ich würde sagen, nach ungefähr 15 Minuten oder so habe ich halt so erste visuelle Veränderungen wahrgenommen. Also zum Beispiel, da war so eine sandfarbene Tapete und dort, wo halt die Tapete oder der Raum einen Knick gemacht hat, da hat sich halt quasi die Tapete angefangen, sich zu bewegen, wie so eine Sanddüne und so. Und der Marlin, der saß eben unter einem Fenster und da hat ihn so das Licht angestrahlt und das hatte dann, der hat dann irgendwie so eine Aura bekommen, also wie so Jesus-mäßig irgendwie und das war wirklich sehr schräg. Ich musste dann auch fast ein bisschen lachen. Marlin hat mir auch noch ein paar Geschichten erzählt währenddessen und da haben wir noch sehr viel, viel gelacht und er hat dann auch Musik angemacht und die Musik und quasi meine Halluzinationen, wenn man so will, oder die visuellen Wahrnehmungen haben dann auch so miteinander interagiert irgendwie. Also ich habe dann auch relativ schnell die Augen zumachen wollen und so. Mhm. Wie so, das war so spinnenwebenartig, wie so membranartige Bewegungen irgendwie, die dann halt mit der Musik so sich zusammengefügt haben. Und dann, ungefähr so nach einer Stunde, würde ich sagen, sind dann eher so persönliche Themen gekommen. Also dann haben eigentlich diese visuellen Veränderungen so ein bisschen aufgehört und dann bin ich eher so in meine Geschichte eingetaucht, in meine Themen. Da bitte ich jetzt auch um Verständnis, dass ich jetzt die ganz persönlichen Details nicht erzähle, aber es geht eben um auch Personen, die mir eben wichtig sind, auch um Verlust und so. Und es war aber zum Beispiel gar nicht das Thema, das mich jetzt irgendwie aktuell umgetrieben hat und das ich gerne gelöst hätte mit Hilfe des Pilzes, ja, sondern es kam irgendwie was hoch, was ungefähr 20 Jahre zurück liegt und wo ich längst dachte, ah, das ist ja schon, also dass das jetzt hochkommt, wow, das ist ja total schräg. Und man kann währenddessen schon einigermaßen so seine Gedanken steuern auch. Also man kann zumindest schon sich so ein bisschen zurückholen und bewusst sagen, okay, jetzt versuche ich mal an das zu denken. Und das habe ich auch versucht und ich habe so dem Pilz gesagt, so hier, jetzt könntest du mir doch mal helfen, irgendwie kurz mal dahin zu gucken. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also letztendlich hatte der mexikanische Heiler auch recht, der mir gesagt hat, der Pilz wird das für dich übernehmen. Also der Pilz hat mich quasi immer wieder zu dem alten Thema zurückgebracht. So, das war super interessant, irgendwie das zu merken.
Als wir uns dann nach ein paar Stunden wiedergesehen haben und wir dich abgeholt haben, da hatte ich den Eindruck, wow, das hat sie ganz schön mitgenommen.
Ja, ja. Hat mich schon mitgenommen, also weil es halt so unerwartet war. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, jetzt so im Nachhinein, dass man halt seine eigenen Emotionen manchmal besser versteht. Also man kann die halt besser einordnen, weil man dann sagen kann, ah, interessant, das kommt jetzt bei mir hoch, weil ich damals das und das erlebt habe. Aber es hat eigentlich, was ich jetzt fühle, gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun, sondern es ist einfach meine Geschichte und mein persönlicher Rucksack, ne, der mich da jetzt triggert irgendwie so ein bisschen. Und insofern fand ich das super, super spannend.
Ja, wir haben uns ja für den Film, bevor wir los sind, die Frage, die Leitfrage gestellt, kann der Trip uns heilen? Was ist denn dein Fazit dazu?
Heilen weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das sagen natürlich die indigenen Völker und die haben ja irgendwie auch ihre eigene Wissenschaft letztendlich und ihre Erfahrungswerte. Aber jetzt nach unseren westlichen Standards ist das halt noch zu unklar. Also da fehlen noch zu viele Studien. Also insofern würde ich sagen, der Trip kann uns helfen. Also der kann uns aufrütteln, der kann irgendwie Sachen auffühlen, der kann vielleicht Aha-Effekte geben und irgendwie den Blick in eine neue Richtung lenken. Und das ist ja auch schon eine Menge. Aber um zu sagen, er kann uns heilen, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh.
Ich glaube, so würden das die Forschenden, die wir getroffen haben, auch in den USA wahrscheinlich auch unterschreiben. Vielen Dank nach Mexiko an Marie-Christine Böse. Das war unser Weltspiegel-Podcast in dieser Woche zum Thema Magic Mushrooms zwischen Trip und Therapie. Die gleichnamige Doku, die Weltspiegel-Doku, die findet ihr übrigens in der ARD-Mediathek. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinklickt. Wir verlinken euch das Ganze auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne und lasst uns ein Sternchen bei der Bewertung da. Für euch vielleicht auch noch ganz spannend, der Podcast Quark Science Cops, der hat letzte Woche in seiner Folge Heilende Drogentrips, die Akte psychedelische Medizin, ein ähnliches Thema behandelt. Dafür durchkämmen die Science Cops verschiedenste Studien und ordnen für euch ein, wo die Forschung bei dem therapiebegleitenden Ansatz von Magic Mushrooms, Ketamin, LSD und Ecstasy gerade so steht. Wenn euch das auch interessiert, findet ihr die Folge zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Wir verlinken sie euch aber auch nochmal in den Shownotes. Redaktionsschluss für diesen Weltspiegel-Podcast war Donnerstag, der 27. Februar. Redaktion hatten Patricia Preis und Steffi Fetz. Mitgearbeitet haben Caroline Mennerich und Anna Stosch. Ich bin Joanna Jeschke. Macht's gut.